Sie hören SWR Kultur am Dienstagmorgen. Schon William Shakespeare wusste es. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten, aber nie endgültig urteilen. Deshalb nannte er eines seiner bekanntesten Theaterstücke wohl auch augenzwinkernd, wie es euch gefällt. Ein Titel, der dem Publikum schon vor mehr als 400 Jahren freie Hand bei der Bewertung gab. Der Historiker und ehemalige Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, Ulrich Raulf, hat Shakespeares Titel jetzt für sein neues Buch aufgegriffen. Wie es euch gefällt, eine Geschichte des Geschmacks, heißt es, und liefert auf 420 Seiten eine äußerst anspruchsvolle und ansprechende Reise durch die Historie des Geschmacks, und zwar quer durch die Jahrhunderte und quer durch diverse Themenbereiche von Essen über Mode bis zu Design. Was guter Geschmack wirklich ist, wozu und ob man ihn braucht und woran man das Gegenteil auch erkennt, also schlechten Geschmack, darüber will ich mit Ulrich Raulf sprechen. Guten Morgen, Herr Raulf, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Frau Mahl.
Herr Raulf, Sie nennen Geschmack an einer Stelle in Ihrem Buch eine, Zitat, Softpower, über die zu verfügen, sozial hilfreich, aber lebenspraktisch nicht unabdingbar ist. Worin besteht diese Softpower? Oder ganz einfach gefragt, was ist Geschmack überhaupt?
Das dürfen Sie mich nicht fragen. Das weiß ich weniger als vermutlich jeder andere. Ich habe so viel über Geschmack nachgedacht. Ich weiß immer noch nicht, was der Gute ist. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Mich interessiert der schlechte Geschmack viel mehr. Der ist viel interessanter und viel ergiebiger.
Also wir brauchen ihn nicht unbedingt, um durchs Leben zu kommen?
Nein. Ich meine, das stellen viele Zeitgenossen ständig unter Beweis. Es geht ohne weiteres ohne ihn.
Sie fangen ja an mit dem Beispiel von Audrey Hepburn in dem Film Frühstück bei Tiffany's und erklären anhand dieses Beispiels sehr anschaulich, wie das aussehen kann, wenn jemand seinen eigenen guten Geschmack hat und auch dazu steht, also diesen Geschmack lebt, angefangen vom kleinen Schwarzen bis zum Besuch beim Juwelier, sozusagen als präventive Handlung gegen die aufkeimende Depression. Aber Geschmack ist doch auch etwas gesellschaftlich Übergeordnetes. Also jede Epoche hat ihren dominanten Geschmack. Wie entstehen solche epochalen Geschmackskriterien?
Ja, das ist sehr interessant, der Punkt, den Sie da berühren. Das ist eine Schwierigkeit, mit der hat jeder zu tun, der über Geschmack nachdenkt, spricht oder schreibt. Die Frage ist immer, welchen Geschmack meinst du eigentlich?
Ja.
Meinst du deinen oder den deiner Freundin oder deines Chefs? Oder meinst du den Zeitgeschmack, den Epochengeschmack, den Geschmack des Bürgertums oder der Revolutionäre oder was auch immer, also irgendwelcher Großformationen? Wir haben nur ein Wort für beides, also für den individuellen Geschmack und den Geschmack einer Zeit oder einer großen Bevölkerungsschicht. Das macht eine Schwierigkeit aus, aber auch einen großen Reiz natürlich. Denn wir gehören natürlich auch immer auch als Einzelne immer in diese großen Geschmacksgemeinschaften. Dem kann man sich nicht völlig entziehen.
Aber Sie haben jetzt noch nicht ganz auf meine Frage geantwortet, wie solche epochalen Geschmackskriterien tatsächlich entstehen.
Das ist auch teilweise rätselhaft und teilweise ist es aber auch erklärbar und einsichtig. Ich rede auch über eine ganze Menge von großen Tastemakern, also von Leuten, die den Geschmack gemacht oder stark beeinflusst oder neu erfunden haben. Das geht von Winkelmann über Madame de Pompadour bis zu Steve Jobs oder Walt Disney. Ein ganz großer Tastemaker gewesen im 20. Jahrhundert. Und im 19. zum Beispiel William Morris, über den ich viel geschrieben habe, also aus der englischen Arts and Crafts Bewegung. Diese schöpferischen Individuen haben also für ihre Zeit und zum Teil bis heute, denken Sie an William Morris und die wunderbaren Muster, die ja immer noch gerne getragen werden, den Geschmack sehr stark geprägt.
Und Steve Jobs zum Beispiel, also wie hat der den Geschmack geprägt?
Na, dadurch, dass er nicht nur das Taschentelefon erfunden hat, das gleichzeitig ein kleiner Computer ist, sondern dem also auch obendrein eine äußerst ansprechende Form gegeben hat und dieses große Tastenfeld erfunden hat, das wiederum das Braun-Design von Dieter Rams zitiert. Also da sehen Sie auch, dass ein großer Tastemaker dem anderen zuwinkt über die Jahrzehnte und manchmal Jahrhunderte hinweg.
Ja, Interessant finde ich auch Ihre Ausführungen zum Entstehen des persönlichen Geschmacks. Danach muss man erstmal eine Zeit lang der Konvention folgen, um dann eben Neuland zu betreten. Wer immer allen gefällt, gefällt am Ende niemand. Originalität verlangt den Bruch, schreiben Sie. Mir ist dazu aus aktuellem Anlass die am Wochenende verstorbene Schauspielerin Diane Keaton eingefallen, von der es in den Nachrufen hieß, mit ihren weiten Hosen und ihrer lässigen Eleganz habe sie es nicht nötig gehabt, Ikonen vergangener Epochen nachzueifern. Funktioniert das so mit persönlichem Geschmack?
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie nicht also mit ihrer Garderobe auch an die Dietrich zum Beispiel anknüpft.
Hat sie ganz sicher, ja.
Wir knüpfen alle an, auch wenn wir dann was ganz Neues, was ganz anderes tun, was Unerwartetes oder so. Also Geschmack ist immer Abweichung im richtigen Augenblick, aber hat auch sehr, sehr starke Elemente von Nachahmung, von Imitation. Das ist beides. Geschmack ist Distinktion und Geschmack ist Imitation.
Und jetzt nochmal nachgefragt, was meinten Sie damit, der schlechte Geschmack interessiert Sie eigentlich noch viel mehr?
Na, weil der ist freier, der ist dreckiger, der ist riskanter. Der gute Geschmack, der hat ja also auch sehr viel von Gehorsam und so. Und Leute, die guten Geschmack einfordern, fordern auch meistens Gehorsam. Der gute Geschmack hat immer ein Rüchlein von Autoritärem. Wohingegen der schlechte Geschmack, der ist also wesentlich freier und spontaner und frecher.
Sie beschreiben ja auch, wie es manche Phänomene, wie zum Beispiel Tätowierungen oder auch verdunkelte Autoscheiben, von der Hafenstraße nach oben in die Direktionsetagen der DAX-Konzerne schaffen. Was gestern noch Marke einer Randgruppe war, kann morgen Insignium der Macht sein. Warum und wie verändert sich Geschmack?
Das ist das große Rätsel. Also warum verändert er sich? Warum kommen die Hosen mit Schlag wieder? Na, oder weshalb werden die Autos also immer schrankartiger und immer größer, immer enormer, bis dann irgendwann ein Umschlagspunkt erreicht ist, ein Tipping Point. Und plötzlich sind, was weiß ich, kleine schicke Sportwagen wieder en vogue. Oder die engen Hosen kommen zurück, die Karotte, die Möhre kommt zurück, also Gott bewahre.
Das heißt aber, man kann Geschmack eigentlich nur beschreiben und nicht wirklich analysieren, woher es kommt.
Dem würde ich zustimmen, ja. Mir liegt als Historiker liegt sowieso die Beschreibung und der Versuch, immer neue Beschreibungsansätze zu finden, liegt mir mehr als der etwas zwanghafte Versuch zu erklären, warum. Ich beschreibe das.
Zum Schluss noch die Frage über Deutschland. Heißt es im Ausland ja gerne, die Deutschen hätten einen schlechten oder auch keinen Geschmack. Welche deutschen Geschmackserrungenschaften haben es in Ihr Buch geschafft?
Naja, also ich meine, einer unserer Meister war eben Winkelmann. Und Winkelmann ist einer der Väter des Klassizismus, des klassizistischen Stils. Und wenn Sie sich also mal die amerikanische repräsentative Architektur ansehen, auch die in Europa, dann sehen Sie, welche immense Wirkung dieser Mann gehabt hat, also mit seiner Miterfindung des Klassizismus. Na, und im 20. Jahrhundert können Sie mal schauen, also da hat es eben auch große Tastemaker gegeben, zum Beispiel das Bauhaus, die Architekten und Innenarchitekten des Bauhauses, aber natürlich auch jemand wie Ferdinand Porsche.
Der Historiker und ehemalige Direktor des Literaturarchivs Marbach, Ulrich Raulf, über Geschmack und wie er geprägt und gelebt wird. Sein Buch »Wie es euch gefällt, eine Geschichte des Geschmacks« erscheint morgen bei CH Beck. Und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Raulf.
Ich danke auch, schön, wünsche einen guten Tag.